SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
24. April 1974, die Verhaftung von Günter Guillaume, Spion im Kanzleramt.
Wir alle denken, Agenten sind hau draus und sind aufsehenerregende Persönlichkeiten.
Eiskalt, eigensinnig und extrovertiert.
Eine Mischung aus Ethan Hunt und James Bond.
Und genau das sind die guten Agenten eben nicht.
Sagt Florian Schimikowski.
Ich arbeite als Historiker seit 2015 im Deutschen Spionagemuseum.
In der Hauptstadt der Spione.
Ja, Berlin gilt ja seit dem Kalten Krieg als Hauptstadt der Spione. Und wir sind also genau am richtigen Ort, um dieses spannende Thema darzustellen.
Es ist einer der bedeutendsten Spionageskandale der Bundesrepublik.
Der Fall Günter Guillaume.
Im Mai 1956 kommen Günter Guillaume und seine Frau Christel nach Westdeutschland.
Als Flüchtlinge, wie sie behaupten.
Tatsächlich aber hat sie die HVA geschickt.
Die Hauptverwaltung A des Ministeriums für Staatssicherheit ist der weltweit agierende Auslandsgeheimdienst der DDR.
Christel Guillaume erzählt später:
Wir brachten recht günstige Voraussetzungen für unsere Übersiedlung ins Operationsgebiet mit. Meine Mutter bot als Witwe eines in der Nazizeit verfolgten Tabakwarenfachmannes holländischer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, legal in die Bundesrepublik umzusiedeln.
Das Ehepaar lässt sich in Frankfurt am Main nieder.
Günter Guillaume macht eine kleine Parteikarriere und steigt zum Hauptgeschäftsführer des SPD-Unterbezirks auf.
Dann ernennt ihn Georg Leber, SPD-Bundesverkehrsminister im Kabinett der Großen Koalition, zum Wahlkampfmanager.
Christel Guillaume arbeitet als Sekretärin im Parteibüro Hessen Süd.
Und unterstützt ihren Mann fleißig bei den Berichten an die Genossen in Ost-Berlin.
1968 managt Günter Guillaume den Wahlkampf des späteren Verteidigungsministers Georg Leber.
Und der empfiehlt ihn ins Bonner Kanzleramt.
Das klappt.
1969 wird Guillaume Referent in der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik im Bundeskanzleramt.
Die eigentliche Aufgabe, die ich mir selbst auch stellte, die Glaubwürdigkeit dieser Branchenpolitik.
Günter Guillaume in einem Interview.
Ich hatte ihn ja kennengelernt als regierenden Bürgermeister von Berlin mit ganz schrecklichen Reden. Und nun machte er als Kanzler eine ganz andere Politik.
Guillaume kann sogar noch näher an Brandt ranrücken.
Seit 1972 war er ein enger persönlicher Mitarbeiter des Bundeskanzlers, einer von vier Referenten.
So der damalige CDU-Oppositionsführer Karl Carstens am 26. April 1974 in der Bundestagsdebatte zum Spionagefall Günter Guillaume.
Obwohl bei Guillaumes Überprüfung bereits 1969 viele Ungereimtheiten auffallen
und Verdachtsmomente gegen einen Agenten G auftauchen,
passiert nichts.
Denn Formfehler und Kommunikationspannen
zwischen Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt
verhindern, dass die Spionageabwehr eingeschaltet wird.
Wenn diese ganzen Fehler nicht passiert wären, wäre es vielleicht nie zu diesem Skandal gekommen.
Wer ist dieser Mann, der unter dem Decknamen Hansen den Bundeskanzler ausspionieren soll?
Armin Klaus und Reinhard Wilke, ehemalige Weggefährten von Willy Brandt, beschreiben Guillaume so.
Ein großer Intellektueller war der nicht, wenn es darum ging, große Grundsatzdebatten zu machen. Daran hat er sich nicht beteiligt. Es war so eine Betriebsnudel.
Er war eben tüchtig, war ein guter Aktentaschenträger. So eine graue Maus, die man nicht beachtet hat.
Und im Nachhinein ging allen erst auf, na klar, der hat die ganze Zeit Informationen abgegriffen, aber nur ganz unauffällig, Stück für Stück, ganz sanft. Und genauso müssen das Agenten machen.
Gewisse Indizien für eine Agententätigkeit Günter Guillaumes liegen dem Bundesnachrichtendienst allerdings seit Mitte 1973 vor.
Verdacht erregen vor allem die verschlüsselten Geburtstagstelegramme, die das Ministerium für Staatssicherheit seinem Spion Jahr für Jahr zusendet.
Geheimdienste senden ihre Nachrichten über Kurzwelle und die Agenten können diese mit handelsüblichen Kurzwellenradios, den sogenannten Weltempfängern, abhören.
Was Günter Guillaume nicht ahnt:
Die westdeutsche Spionageabwehr hat den Zahlencode geknackt, kann ihn allerdings noch nicht zuordnen.
Am Ende wird er dann ja enttarnt durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes, Der stolpert eher durch Zufall Anfang 73 immer wieder mehrfach über den Namen Guillaume. Und ein Kollege weist ihn darauf hin, es gibt ja noch diese alten Aufzeichnungen der Geburtstagsglückwünsche.
Als die Verfassungsschützer die Akte Guillaume nun noch einmal überprüfen, fällt ihr Blick als erstes auf das Geburtsdatum.
Es ist der 1. Februar 1927.
Nach weiteren Ermittlungen scheint im Mai 1973 festzustehen,
Guillaume ist ein Agent.
Weil die Beweise nicht ausreichen, wird der Bundeskanzler zum Lockvogel der Spionageabwehr.
Obwohl er von dem Verdacht weiß, soll er sich nichts anmerken lassen.
Auch im Norwegenurlaub 1973 muss Brandt mitspielen.
Die Journalistin und damalige Auslandskorrespondentin Wiebke Bruns sagt später,
das finde ich eine so aberwitzige Idee, den Kanzler dieser Republik als Lockvogel zu benutzen. Was sollte der machen, hinter der Tür stehen und gucken, ob Guillaume irgendwie irgendwas übermittelte oder was auch immer? Das kann man ihm doch nicht zumuten. Und er selber, denke ich, gesagt, die werden schon wissen, was sie machen.
Obwohl dort, wie auch später im Kanzleramt, auf eine Überwachung des Referenten verzichtet wird.
Denn Brandt soll nicht selbst ins Visier des Verfassungsschutzes geraten.
Guillaume ist dann bizarrerweise derjenige, der von einer Fernschreiberstation des BND die empfangenen und dann auch dechiffrierten Dokumente zu Brandt jeweils bringen darf und dann natürlich durchaus dann in Besitz von geheimen Informationen kommt.
Die Ermittlungen ziehen sich bis zum 1. März 1974 hin.
Dann legt der Verfassungsschutz einen Abschlussbericht vor.
6 Wochen später stellt der Generalbundesanwalt den Haftbefehl aus.
Weil eine Flucht des mutmaßlichen Spions befürchtet wird.
24. April 1974.
Es ist so, dass um circa 6:30 sich das BKA Zugang zu dem Haus in Godesberg von Günter Guillaume verschafft. Das heißt, sie klingeln und Guillaume öffnet im Bademantel. Ist so überrascht, dass er sofort erklärt:
Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren.
Und damit ist eigentlich schon alles durch, alles gesagt. Die Ermittler sind natürlich baff, dass das passiert.
Denn handfeste Beweise für seine Spionagetätigkeit gibt es noch nicht.
Das sind alles nur Indizienhinweise, über 30 Stück. Wenn Guillaume gewusst hätte, dass die Beweise gegen ihn so harmlos sind, hätte er vielleicht den Mund gehalten und es hätte zu einer Verurteilung am Ende gar nicht gereicht.
Als Christel und Günter Guillaume verhaftet werden, ist ihr ahnungsloser Sohn Pierre fassungslos.
Es passte null und gar nicht zu dem Bild, was ich von meinem Vater, von meinen Eltern und damit auch von meiner ganzen bisherigen Vergangenheit in 16 Jahren, die ich im Westen hatte, gehabt habe und erlebt habe.
Brandt kommt von einem Auslandsstaatsbesuch zurück und wird dann von Innenminister Genscher informiert, was passiert ist. Die Tragweite des Ereignisses wird an dem Tag noch nicht so richtig erkannt.
Die Empörung in der Öffentlichkeit ist groß.
18 Jahre haben Günter und Christel Guillaume unerkannt für die DDR spioniert.
Und der Skandal ist perfekt, als die Presse Enthüllungen über Brandts Privatleben veröffentlicht.
Der damals ständige Berater des Kanzlers, Egon Bahr.
Das Wort Rücktritt war gar nicht in unserem Vokabular enthalten. Und als Meldungen kamen, wonach irgendwelche Leute ausgesagt hätten, der Guillaume hätte dem Bundeskanzler Mädchen zugeführt, hat der Bundeskanzler gelacht und gesagt, für wie potent halten die mich eigentlich?
Doch dann taucht ein Dossier des Bundeskriminalamts auf.
Mit Aussagen zu Brandts Alkoholkonsum und seinen Affären.
Ausgerechnet Guillaume soll sogar derjenige gewesen sein, der Brandt Frauen zugeführt habe.
Und jetzt könnte Guillaume ihn ja erpressen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war die Überlegung, warum die überhaupt es für gerechtfertigt hielten, dass sie in diese Richtung ermittelten.
Wirklich der schiere Dilettantismus. Und ich finde, eben im höchsten Maße ungehörig. Das Ganze drumherum, vom Innenminister über das Bundeskriminalamt, über den Verfassungsschutz oder wie auch immer, die sind dazu da, den Mann zu schützen und nicht ihn zu überführen.
Dann geht alles sehr schnell.
Am 6. Mai 1974 tritt Willy Brandt als Bundeskanzler zurück.
Ich habe ihm übrigens dazu auch geraten, weil ich nicht wollte, dass der Freund zerstört wird. Wenn die Meute erst einmal Spur aufgenommen hat, hört sie nicht auf, bis das Wild erlegt ist.
Willy Brandt nach seinem Rücktritt.
Herr Honecker, mach in der Lage sein, zum Rücktritt eines Bundeskanzlers beizutragen. Aber niemand sollte ihm gestatten, die Politik der Entspannung im Zentrum Europas zu unterlaufen.
10 Tage später wählt der Bundestag Helmut Schmidt zum Regierungschef.
Günther und Christel Guillaume werden wegen schweren Landesverrats im Dezember 1975 zu hohen Haftstrafen verurteilt
und 6 Jahre später in die DDR abgeschoben.
Wir melden uns zurück in der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Ministerium für Staatssicherheit befördert seine verdienten Offiziere und zeichnet sie mit Orden aus.
Aber war Günther Guillaume wirklich so ein Top-Spion?
Er hat vor allem Informationen über Gewerkschaftsfragen, SPD-Interna und ein paar Mal auch über Fragen der Regierungspolitik gesammelt. Aber die Informationen, die er geliefert hat, waren jetzt nicht unglaublich wertvoll. Die Stasi hat ihre Agenten immer bewertet mit einem Notensystem, wie in der Schule. Also 1 sehr wertvoll, 2 wertvoll, 3 geht so und so weiter. Und Guillaume war tatsächlich eigentlich da keine Top-Quelle, sondern ein Dreierkandidat.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Guillaume in Wirklichkeit fasziniert war von diesem Menschen Willy Brandt. Und er begann innerlich die Front zu wechseln.
Hier könnte sogar ein Grund liegen, das wird manchmal gemutmaßt, weshalb er nicht sonderlich motiviert spionierte und nur recht wenige Informationen und wenn dann auch nichts sonderlich Wertvolles lieferte.
Er war sicher in vielen Phasen, interessanterweise übrigens auch nachdem er wieder in die DDR ausgetauscht wurde, manchmal mehr der rechte Sozialdemokrat, als er zum Beispiel der Kundschafter oder Agent des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gewesen ist.
Guillaume wäre, glaube ich, wirklich, wenn er sich das hätte aussuchen können, in der Nähe des Kanzlers geblieben, also sein unermüdlicher Kofferträger.
Brandt selbst war dagegen von Guillaume weniger angetan. Er empfand ihn als zu unterwürfig und wohl auch ein bisschen zu bieder. Nach seiner Enttarnung bat Guillaume um eine persönliche Aussprache mit Brandt, die ihm verweigert wurde. Brandt war menschlich tief getroffen von dem Verrat und hat nie wieder Kontakt mit Guillaume gesucht.
In der Affäre Guillaume gibt es nur Verlierer.
Dazu gehören auch die westdeutschen Sicherheitsdienste.
Natürlich ist es ein Versagen des Verfassungsschutzes gewesen, A, den nicht überführen zu können, über Jahre hinweg, und B, ihn nicht aus dem Verkehr zu ziehen. Im Übrigen ist es natürlich grotesk genug, weil es auch die größte Niederlage für Wolf gewesen ist.
Damit meint Egon Bahr den ehemaligen Spionagechef der DDR, Markus Wolf.
Der gibt später zu.
Der Sturz Willy Brandts widersprach vollkommen unseren politischen Absichten, die wir auch 1974 hatten. Das war also, wenn man so will, ein Eigentor. Eine Sache, die eben nicht hätte passieren dürfen.
Denn eigentlich ist Brandts neue Ost- und Deutschlandpolitik der DDR-Führung sehr recht.
Das ging ja sogar so weit, dass es dann ein Misstrauensvotum gegen Brandt gab 1972. Und das hat die Stasi dann beeinflusst. Das heißt, man hat dann 2 CDU-Stimmen gekauft für viel Geld und dadurch Brandt im Amt gehalten.
Was letztlich den Ausschlag für Willy Brandts Rücktritt gegeben hat, bleibt ungeklärt.
War es die fehlende Unterstützung der SPD-Führungsriege? War es die Medienkampagne?
Er selbst sagt später dazu:
Ich verstehe zwar, dass andere sich Gedanken darüber machen, hätte man das nicht auch ganz anders lösen und entscheiden können. Ich handle mehr nach dem Motto, das ist passiert und das ist es.
Die Affäre Guillaume gilt bis heute als einer der bedeutendsten Spionagefälle.
Florian Schimikowski, Historiker im Deutschen Spionagemuseum.
Weniger eigentlich wegen dem, was Guillaume gesammelt hat, sondern einmal, weil es sehr selten gelingt, einen Agenten so nah in die höchsten Bereiche der Regierung eindringen zu lassen. Und natürlich, weil die Auswirkungen immens sind. Denn es ist einer der Gründe, weswegen Bundeskanzler Willy Brandt zurücktritt und hat natürlich dann tiefgreifende politische Wirkungen. Und auch das ist ein Unikum.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die am 24. April 1974 erfolgte Verhaftung von Günther Guillaume, der als Agent des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR im Bundeskanzleramt spionierte. Zeitzeichen morgen über die Nelkenrevolution in Portugal.